Eigentlich muss man dafür ja nicht krank sein. Also auch eben, wenn es um Haltung, um Respekt geht, um die Kommunikation. Also vieles, wo ich die Menschen drauf sensibilisiere im Umgang mit Menschen mit Demenz, ist auch im Umgang mit gesunden Menschen hilfreich und von Vorteil.
Hallo, ich bin Stefan, Boomer wie 15 Millionen andere Menschen in Deutschland. Und diesen Podcast mache ich, weil ich Antworten suche auf die Fragen dieser Lebensphase zwischen Arbeit und Rente, zwischen Aufhören, Aufbruch und Umbruch. Auf jeden Fall einer Zeit mit großen Veränderungen. Diesmal geht es um eine Form von Veränderung, die Angst macht. Demenz. Was, wenn es einen lieben Menschen in unserer Umgebung erwischt? Und was, wenn es mich selbst trifft? Ich spreche darüber mit jemand, die eine authentische Autorität zu diesem Thema ist, die Demenz zu ihrem Lebens- und Arbeitsthema gemacht hat. Sie war erst mittelbar Betroffene, wurde zur Botschafterin eines guten Umgangs mit Demenz, ist jetzt eine internationale Thought Leaderin, wie man neudeutsch sagt, also auf vielen internationalen Konferenzen unterwegs zum Beispiel. Ich freue mich auf die Begegnung, auf das Gespräch mit Katrin Fritz. Hi Katrin.
Hallo Stefan, ich freue mich auch.
Wie geht es dir heute?
Schön, dass du heute sagst, Stefan.
Habe ich gelernt.
Mir geht's sehr gut. Ich habe mich auf unser Gespräch gefreut und bin gespannt, wie das läuft.
Ja, diese eigentlich banale Frage kommt nämlich aus einem Fragenkatalog, den du eigens entwickelt hast oder der aus deiner Erfahrung mit Demenzkranken kommt. Und da klingt diese Frage ganz anders.
Genau. Also ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, die ist schon ein paar Jahre her. Ich habe ja viele Jahre so genannte Abklärungsgespräche gemacht, um dann einen Service für zu Hause zu organisieren, damit die Menschen halt so lange wie möglich zu Hause leben können und eine gewisse Unterstützung im Alltag bekommen. Und in diesen sogenannten Abklärungsgesprächen ging es darum, die Person kennenzulernen und die Bedürfnisse aufzunehmen, Informationen aus der Biografie zu bekommen, um dann halt den bestmöglichen Service zu organisieren. Und meine Einstiegsfrage war, wie geht es Ihnen? Die Antwort von dieser Dame war, was für eine blöde Frage. Wenn es mir gut gehen würde, wären Sie ja nicht hier. Und das war der Moment, an dem ich aufgehört habe, diese Frage zu stellen. Also, wie geht es dir? Ich frage heute lieber, wie geht es dir oder Ihnen heute? Weil es viel konkreter ist. Aber diese Situation ist mir ja einfach in Erinnerung geblieben. Und es ist ja auch so schön, dass eben Menschen mit Demenz so ehrlich sind und so ungefiltert. Und sie hat einfach das zu mir gesagt, was sie in dem Moment gedacht hat.
Ich werde auf diesen deinen wunderbaren Fragenkatalog noch öfter zurückkommen, aber zuerst mal eine Frage von mir. Wer war denn der erste Mensch in deinem Leben, der dich mit dem Thema Demenz in Berührung gebracht hat?
Als ich jung war, war das die Krankheit noch nicht so ein Thema. Und heute weiß ich, dass meine Großmutter der erste Kontakt war mit einer Alzheimer-Demenz. Und aber damals wusste ich noch nichts von der Krankheit. Sie war dann in einer Seniorenresidenz und man hat einfach gesagt, ja, die ist halt alt, aber sie war halt völlig verändert.
Was hast du da erlebt? Kannst du dich noch daran erinnern?
Dass ich sie besucht habe. Also ich habe sie nicht mehr regelmäßig gesehen, weil wir räumlich nicht am gleichen Ort gewohnt haben. Aber ich habe sie dann halt mal besucht und dann saß sie einfach in ihrem Sessel und hat mich angeschaut, aber nicht mehr gesprochen. Und es war auch kein Gespräch möglich. Ich habe es erst später verstanden. In dem Moment, also hat es nichts bewusst ausgelöst.
Gab es denn so einen Auslöser? Und wenn ja, welcher denn?
Ich denke, das sind so verschiedene Gegebenheiten. Das eine ist, dass ich mein erstes Studium in Kassel, da ging es um Sozialwesen. Und ich habe einfach so eine soziale Ader, könnte man sagen. Und ich mag Menschen. Und bevor ich dieses Studium begonnen habe, habe ich als Pflegehelferin in einer Seniorenresidenz selber gearbeitet. Einfach, weil ich einen Job gesucht habe. Und also es war nicht bewusst, sondern da war einfach ein Job verfügbar. Und ich so, ja, probiere ich das doch mal. Und dort habe ich am ersten Tag schon gemerkt, wie gut mir das gefällt, mit älteren Menschen zu arbeiten. Wie schnell man in Kontakt kommt, wie viel man zurückbekommt, wenn man einfach nur einen Moment der Aufmerksamkeit schenkt und nicht so dran vorbeigeht und es nicht nur um Pflege geht, sondern den Menschen mal kurz in die Augen schaut und wirklich so Interesse zeigt, auch mit der Haltung. Das wird so geschätzt und das hat mich berührt, das hat mich sehr berührt.
Das war gerade eine spannende Formulierung. Interesse zeigen mit der Haltung. Was meinst du damit?
Diesen Menschen zu sehen. Also nicht zu sehen in dieser Seniorenresidenz, okay, ich bin jetzt dafür da, den morgens die Körperpflege zu verrichten. Natürlich ist das nötig. Aber erstmal ans Bett zu gehen und die Hand zu nehmen und guten Morgen zu sagen und diese Person zu sehen, ohne in dem Moment an die Pflege zu denken. Und eben vielleicht zu fragen, wie geht's Ihnen heute? Interesse zu zeigen. Wenn ich damit eingestiegen bin, dann ging auch die Pflege und alles, was danach kam, gut. Und dann konnten die Menschen auch diese sehr persönliche Unterstützung viel besser mitmachen und ertragen. Es ist ja nicht so einfach, sich körperlich pflegen zu lassen von einer fremden Person. Und da spielt die Haltung eine große Rolle, also dieses Sehen und dieses Mitfühlen und eben, wenn man jemand auch wäscht, dass man halt die sensiblen Körperteile immer abdeckt und einfach sich immer wieder vorstellt, wie wäre mir wohl, wenn ich jetzt in diesem Bett liegen würde.
Ich will nochmal zurück auf den Fragekatalog für Demenzkranke, den du entwickelt hast. Gibt's darunter denn auch Lieblingsfragen? Also Fragen, die du besonders oft stellst, weil du darauf vielleicht besondere Reaktionen erhältst oder schon öfter erhalten hast?
Also grundsätzlich stelle ich die Frage gerne ganz unabhängig von Demenz. Wofür stehst du morgen auf? Warum stehst du morgens auf? Das finde ich einfach eine unheimlich schöne Frage, auch im Bekannten- und Freundeskreis oder auch in meinen Schulungen stelle ich diese Frage extrem gerne. Und da gibt's wirklich Menschen, die dann anfangen nachzudenken und erstmal nach einer Antwort suchen. Und aber wo was inspiriert wird, wo was ausgelöst wird. Und mit älteren Menschen oder auch Menschen mit Demenz, es kommt ja immer auf das Stadium an. Also ab einem bestimmten Stadium kann ich ja keine W-Fragen mehr stellen. Ich stelle gerne W-Fragen, aber mit Menschen mit Demenz im fortgeschrittenen Stadium sind es ja eher geschlossene Fragen, mit denen ich mich dann rantaste, weil die W-Fragen einfach zu viele kognitive Kompetenzen brauchen, die nicht mehr da sind. Und dann würde ich ja jemand eher beschämen mit einer W-Frage. Aber grundsätzlich, so im Anfangsstadium kann man noch sehr gut zum Beispiel die Frage stellen, wann waren Sie das letzte Mal so richtig glücklich? Oder was ich auch ältere Menschen gerne frage, ist, was ist Ihre größte Sorge?
Das sind ja tolle Fragen, die richtig was auslösen können, kann ich mir vorstellen. Findest du da bei den Antworten manchmal so eine Art Muster? Oder hat jeder, wenn wir jetzt mal beim Glück bleiben, sein eigenes Glück und seine ganz individuelle Antwort?
Wann waren Sie das letzte Mal glücklich? Da gibt es sehr unterschiedliche Antworten. Das kann sehr familiär sein, das kann aber auch eine Neuanschaffung sein, das kann das Leben an sich sein, da sind die Antworten sehr individuell. Also bei manchen kommt sehr schnell, dass zum Beispiel gesagt wird, gestern waren meine Enkelkinder wieder da. Und andere sagen, das ist jetzt aber interessant, dass Sie mich das fragen, da muss ich doch erstmal nachdenken. Und dann ist ja auch die Frage, wie definiert man das, ne? Wann war ich das letzte Mal glücklich? Eben sind es die Enkelkinder oder muss es irgendwas ganz Großes sein? So wie jetzt bei jungen Leuten, ne? Wenn ich meine Nichte frage, was macht dich glücklich, kriege ich eine andere Antwort. Aber das ist, ja, das hat auch was mit der Persönlichkeit an sich zu tun.
Demenz ist ja eine Form der Persönlichkeitsveränderung und ich habe im Rahmen der Vorbereitung gelernt, es gibt 50 verschiedene Sorten. Alzheimer ist die bekannteste Form, die kennen glaube ich alle. Haben diese vielen unterschiedlichen Ausprägungen denn Gemeinsamkeiten?
Eben die Alzheimer-Demenz ist ja so mit 60% verbreitet und ich bin auch auf diese Demenz spezialisiert. Das ist mir ganz wichtig, weil so aus medizinischer Sicht sind sie nicht immer so zu vergleichen. Weil zum Beispiel auch bestimmte Verhaltensweisen, bin ich jetzt der Meinung, kann man bei einer Alzheimer-Demenz extrem gut mit einer guten Kommunikation managen. Und es geht jetzt zum Beispiel bei einer frontotemporalen Demenz nicht. Dort ist es wirklich, hat es medizinische Hintergründe, dass das Verhalten so ist. Da reicht eine Kommunikation, eine angepasste alleine nicht. Und ich merke halt immer wieder auch so, wenn ich meine Empfehlung ausspreche, fragen mich das auch manchmal die Leute, die sagen dann, eigentlich muss man dafür ja nicht krank sein. Also auch eben, wenn es um Haltung, um Respekt geht, um die Kommunikation. Also vieles, wo ich die Menschen drauf sensibilisiere im Umgang mit Menschen mit Demenz, ist auch im Umgang mit gesunden Menschen hilfreich und von Vorteil.
Kannst du dafür vielleicht mal konkrete Beispiele nennen? Eins wenigstens?
Also ich erzähle immer so ein Beispiel mit meinem Vater, wo mir passiert ist. Mein Vater war auch an Alzheimer erkrankt und dort geht's darum, also ich vermittle dann die Technik des Entschuldigens, einfach zu sagen, es tut mir leid, entschuldige bitte. Und nicht auf seine eigene Meinung zu beharren. Und es war halt an einem Morgen, ich habe für meinen Vater das Frühstück gerichtet, der hat gerne gegessen, und ich habe ihn gefragt, möchtest du heute ein Rührei oder ein gekochtes Ei? Und mein Vater sagt, heute gerne Rührei. Und ich mache ihm das Rührei und ich mache noch ein bisschen schön Petersilie drüber aus dem Kräutergarten und serviere ihm das Rührei und dann schaut der mich an, völlig außer sich, und sagt, du hörst mir nie zu. Ich habe ein gekochtes Ei bestellt. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Sage ich jetzt, nein, du hast ein Rührei bestellt, ich weiß es ganz genau. Oder sage ich, okay, tut mir leid, ich habe dich falsch verstanden. Ich mache dir ein gekochtes Ei. Und die Technik kann man genauso gut mit gesunden Menschen verwenden. Also nicht immer darauf beharren, dass man recht hat, sondern wenn der andere es doch so verstanden hat, einfach zu sagen, es tut mir leid. Und in dem Moment regelt sich und harmonisiert sich jede Situation.
Boah, das hört sich so einfach an und zugleich ja auch nach einer Lebensweisheit oder einer ganz tiefen Lebenserfahrung. Wie war das denn, als du dann festgestellt hast, dass dein Vater krank ist, dass er Demenz hat? Da wusstest du ja schon ganz viel darüber.
Ich war einfach sehr dankbar, als mein Vater dann krank war, dass ich schon so viel über die Krankheit wusste. Es hat mir unheimlich geholfen, mit ihm umzugehen und ihn auch nochmal, also neu zu erleben, neu kennenzulernen. Und dass ich das nicht als Bedrohung empfunden habe, sondern als Bereicherung. Das war ein großes Geschenk. Das ist jetzt meiner Mutter zum Beispiel nicht gelungen. Sie konnte ihn nicht loslassen, ihren Mann, den sie mal hatte, den Chef im Haus. Und mir ist es gelungen, einfach aufgrund meiner Erkenntnisse, da ich gesagt habe, mal schauen, was da noch kommt. Und dann habe ich meinen Vater, der immer sehr straight war und nicht so gefühlsduselig, sage ich mal, den habe ich noch so ganz weich kennenlernen dürfen, so ganz liebevoll, was vorher nicht der Fall war. Egal, was das jetzt verhindert hat, dass es zum Ausdruck gekommen ist, er war dann so und es war so schön. Ich habe das so genossen, ihn noch so zu erleben. Und er hat es genossen, dass ich ihn so annehmen kann und nicht weiter nach dem starken Vater suche, den ich ja auch früher hatte. Also mir hat's enorm geholfen, gelassen mit dieser Erkrankung umzugehen.
Du hast ja gesagt, du hast die Krankheit deines Vaters richtig als Bereicherung für eure Beziehung und für dein Leben erlebt. Das ist ja eine Umkehr dessen, was man normalerweise erwarten würde, nämlich nur eine Belastung. Kannst du das mal erklären, warum du von Bereicherung sprichst?
Also ich will auch damit nicht sagen, dass es eine Bereicherung, die Krankheit zu bekommen ist. Also dass eine Bereicherung ist, diese Krankheit zu bekommen, auf keinen Fall. Ich wünsche das niemandem, so wie viele andere Krankheiten. Aber wenn es so ist und man sich darauf einlässt, also natürlich kann man ja hadern und sagen, um Gottes Willen und das alles schlecht reden und eben diese Hirngespinste malen, die auch über Demenz existieren. Oder man akzeptiert die Situation. Man hat ja eh keine Wahl.
Du meinst jetzt als Angehöriger der oder die, das mitkriegt?
Genau. Und ich war ja in dem Moment Angehörige. Und natürlich hat mir das auch wehgetan, ne, dass ich ihn nicht mehr fragen konnte, um Rat fragen konnte in bestimmten Situationen, dass er eben auch für mich nicht mehr der starke Held war. Das musste ich loslassen. Und als ich das losgelassen habe, dann war es eben eine Bereicherung, noch diese andere Seite zu erleben.
Also das wäre dann ganz viel Akzeptanz des Unabänderlichen. Denn Stand heute ist es ja so, Demenz kann gelindert werden, kann behandelt werden, aber nicht geheilt.
Genau, das ist so. Also man kann die Krankheit aufhalten. Es gibt ja mittlerweile auch definierte Risikofaktoren, wo man sagt, dass man bis 45 neu, sogar bis 65% die Krankheit vermeiden kann oder verzögern kann, den Ausbruch. Aber da bleiben ja immer noch eine gewisse Prozentzahl übrig. Und auch wenn ich alle Risikofaktoren berücksichtige in meinem Lebensstil, ist nicht gesagt, dass ich keine Demenz bekomme.
Was machst du denn für dich selbst, um Demenz vorzubeugen?
Ich habe Respekt davor, vor der Krankheit und bereite mich einfach darauf vor. Also für mich ist zum Beispiel wichtig, dass es Menschen gibt, die sich dann für mich einsetzen, also die wie an meiner Seite sind und mich bestärken. Weil, also das habe ich halt auch die Erfahrung bei meinem Vater gemacht, ich musste mich oft für ihn stark machen, weil er nicht mehr ernst genommen wurde, so in Spitälern, von den Ärzten. Da wird dann so schnell mal hinweggehandelt oder Menschen mit Demenz sind auch gut zu manipulieren mit Freundlichkeit. Und das nutzen Menschen einfach aus. Auch, also da gibt's viele Beispiele. Und ich... Also mein Vater hat das gebraucht, dass da, in dem Fall war ich das, dass sich jemand immer ihn stark macht. Ich habe mit ihm entschieden, bin ihn nicht übergangen, aber es brauchte jemand, der einfach für seine Rechte da ist und die mit einfordert. Und das ist halt wichtig, dass man so jemand hat, wenn man eine Demenz bekommt, weil irgendwann braucht es Menschen, die für einen entscheiden, so wie ich es eben, als ich gesund war, geäußert habe.
Du hast jetzt zwei Fälle in der nächsten Verwandtschaft, die Demenz bekommen haben. Und das ist ja nicht nur eine Krankheit, das ist ja bei denen, die es nicht haben, auch eine Riesenangst. Ja, die DRK macht jedes Jahr eine Umfrage und da ist seit vielen, vielen Jahren nach Krebs Demenz die zweitgrößte Angst der Deutschen bei Krankheiten. Das ist für dich vermutlich sehr gut nachvollziehbar, oder?
Genau, in der Schweiz ist es so, dass mit 70 sich das ändert. Also bis zum 70. Lebensjahr ist auch Krebs die am meisten gefürchtete Krankheit. Und ab 70 kehrt's zu Alzheimer. Und dann ist Krebs die an der zweiten Stelle.
Ja, Stichwort Schweiz hast du jetzt zum ersten Mal erwähnt. Da lebst du seit einer ganzen Weile schon, seit einigen Jahren. Und du hast überhaupt internationale, interkulturelle Erfahrungen mit Demenz. Gibt's da Unterschiede? Kannst du da mal aus deinem Erleben berichten?
Genau, also ich war 10 Jahre in Jeddah und habe dort eine Familie begleitet. Und das bedeutete, dass ich eine Woche pro Monat dort war und die ganze Familie, ich habe alle geschult, einfach auf dieses Thema. Und der große Unterschied war, dass die eigentlich gar nichts wussten zu der Krankheit. Und die war auch nicht, sage ich mal, schon irgendwie populär, dass man darüber gesprochen hat, sondern das war so kulturell bedingt eher etwas, was man, worüber man nicht gesprochen hat, wie auch so Behinderungen. das hat man wie weggeschlossen. Man ist damit auch nicht, also sowas zeigt man in Saudi-Arabien nicht. Behinderung, Schwäche und Menschen mit Demenz wirken ja auch mit der Zeit dann überraschend, also so von den Verhaltensweisen her und so. Und dort war es auch so, das war halt ein Scheich, und der konnte dann einfach auch nicht mehr in die Moschee gehen, weil er sich dort nicht mehr angemessen verhalten hat. Und das kann ja in Saudi-Arabien böse ausgehen. Und da war einfach ein Leidensdruck der Familie und die haben sich dann jemand aus Europa beschafft. Und ich hatte dann das Glück, diesen Auftrag zu bekommen. Es war für mich eine große Bereicherung, weil obwohl dort noch nichts da war, so an Kenntnissen, habe ich nie wieder so eine Offenheit erlebt. Und der Grund für diese Offenheit war die Liebe zum Vater, dieser Scheich, um den es eigentlich ging. Also das war nicht nur, der Vater ist der Größte, so auf dem Papier und weil das in der Kultur so ist, sondern die haben das echt gelebt. Diese Liebe da in dieser Familie war unglaublich, immer wieder sehr berührend. Und die haben sich auf so viel eingelassen, obwohl es ihrer Kultur widersprochen hat. Also was so Regeln betrifft, auch mit Frau und Mann und was man darf und wer geht vorne und wer, wenn der am Tisch aufsteht, wer steht dann auf. Da gibt's einfach noch ganz viele Regeln. Und die mussten wir aufbrechen für den Vater, damit es ihm gut geht. Und das haben die alles mitgemacht. Und die sind da echt einen schweren Weg gegangen und haben dann aber relativ schnell gesehen, wie gut es ihrem Vater tut und wie der wieder auflebt und wie wir Medikamente reduzieren konnten und absetzen konnten sogar am Ende und wie der in seiner Krankheit wieder so eine Zufriedenheit ausgestrahlt hat. Und das hat sich dann auf die Zufriedenheit der Familie übertragen.
Ich finde das ein unglaublich anrührendes Beispiel, wie ja die Liebe sozusagen auch kulturelle Gewohnheiten verändern kann. Aber jetzt mal zurück zu deinem Leben. Was gibt dir denn die Kraft im Umgang mit diesem kräftezehrenden Thema?
Einmal ist es für mich, habe ich aufgehört, darüber zu sprechen, dass es ein schwieriges Thema ist. Das war auch so ein Lernprozess. Und zwar war das bei einem Interview mit einem Journalisten. Und zudem habe ich gesagt, also ich bin dafür bekannt, dass ich sehr leicht über ein schwieriges Thema rede. Und dann hat der mich angeschaut und hat gesagt, dann lass doch einfach deine Bemerkung zum schwierigen Thema weg. Sprich doch einfach leicht. Sagt er, wenn du schwierig danach bringst, dann tust du das ja aufheben. Also, genau. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, nie wieder zu sagen, ich spreche über ein schwieriges Thema. Ich spreche sicher über ein Thema, was mit Herausforderungen zu tun hat, wie wir viele Herausforderungen im Leben haben. Aber ich habe eben aufgehört, das so zu dramatisieren. Das ist das eine, dass ich eine gewisse Leichtigkeit gefunden habe zu diesem Thema, trotz des Dramas, die Krankheit mit sich bringt. Und für mich selber sind es wirklich diese Begegnungen mit den Menschen. Also ich habe nach wie vor Begegnungen mit Angehörigen, aber auch mit Menschen mit Demenz. Und die Begegnungen mit Menschen mit Demenz im Speziellen, die genieße ich so sehr. Weil ich immer wieder merke, wie einfach es ist, mit denen in einen guten Moment zu kommen. Wie einfach es ist, sie abzuholen, ihnen zu begegnen, den Moment zu genießen. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was du mich am Anfang gefragt hast. Dieses Sehen, dieses Interesse zeigen, dieses wirklich jemand sehen.
Du sagst ja inzwischen, dir fällt es leicht, mit Demenzkranken umzugehen. Und bist dazu auch international unterwegs und auch auf Bühnen. Also du suchst Bühnen und Vorträge, um mehr Menschen zu erreichen. Was ist denn der Schlüssel, das Wichtigste, die wichtigste Botschaft, die du Menschen bei solchen Vorträgen vermittelst?
Es ist das Wissen um die Krankheit und das Wissen um die Kommunikation und das Wissen, dass ich vor diesen Menschen keine Angst haben muss und das Wissen, dass diese Menschen eben nicht in der Regel aggressiv sind, sondern dass diese Menschen, wenn sie merken, dass sie diese Krankheit bekommen, so beschämt sind, solche Angst haben.
Oh, das ist jetzt nochmal ein ganz spannender Perspektivwechsel. Also du sagst ja, die Menschen, die demenzkrank werden, die merken das. Die spüren das. Woran denn? Woran würde ich das spüren? Woran spürt jeder?
Also es ist nicht der Schlüssel, den ich vergessen habe oder das Bügeleisen, was man vergessen hat auszustellen, sondern es sind wirklich, also es ist eine andere Vergesslichkeit, die tiefer geht. Ich sag nochmal ein Beispiel von meinem Vater. Mein Vater war immer so, der hat Gesellschaft geliebt, Menschen geliebt, der ist gerne rausgegangen. Und das hat dann immer mehr nachgelassen. Der wollte nicht mehr raus, weil er wusste, dass sich bei ihm was verändert. Er wusste, er kann halt nicht mehr der Gentleman sein und der Gastgeber und der Unterhalter. Und das hat ihm Angst gemacht und dann hat er sich immer mehr zurückgezogen. Also etwas verändert sich an dem Menschen, was eigentlich zu seiner Persönlichkeit gehört. Und es wären, wenn Dinge vergessen wären, die eine emotionale Bedeutung haben. Ne, zum Beispiel eine Mutter hat das Ritual mit ihrem Sohn, dass der jeden Mittwoch zum Mittagessen kommt und sie kocht dann schön und freut sich. Das ist das Ritual, Sohn-Mutter-Ritual. Und eines Mittwochs kommt der Sohn und die Mutter macht verwirrt die Tür auf und ist noch im Nachthemd. Das ist eine Situation, da würde ich dann aufhorchen.
Das war jetzt für mich übrigens auch total neu, dass Betroffene vor ihrem unmittelbaren Umfeld normalerweise merken, dass sich etwas verändert, das vielleicht Demenz ist. Ist das denn die Regel, dass Betroffene in ihrer Selbstwahrnehmung vor der Ahnung und erst recht vor der Akzeptanz der Umgebung sind?
Ja, ja. Also wir gehen davon aus, ich kann es ja nicht mit Hundertprozentigkeit sagen, aber wir gehen davon aus und es gibt ja, Gott sei Dank, werden ja mittlerweile auch mal Menschen mit Demenz gefragt, ne? Und wir hören auf, über sie zu reden. Und Dr. Valerie Keller, das ist eine Forschende, die hat in einem ersten Forschungsprojekt Menschen mit Demenz gefragt, wie es ihnen geht. Die sie gefragt hat, die sagen halt, wenn mir was nicht gelingt, dann muss ich 3 Monate wieder dafür kämpfen, dass man mir was zutraut. Und wenn mir was gelingt, dann sagt man, ja, du hast doch gar nichts. Eine Befragte sagte, ich bin nur noch eine Belastung für meinen Mann. Ich fühle mich nur noch als Belastung für meinen Mann. Oder eine andere sagte, ich werde nicht mehr gefragt. Es wird nur noch über meinen Kopf hinweg entschieden. Schön wäre, wenn mich mal jemand fragt. Das ist das, was diese Menschen wahrnehmen von dem Umfeld.
Ja, kommen wir mal von den Erkrankten auf die zu sprechen, die Angst vor der Krankheit haben, also eigentlich auf jeden von uns. Und damit sind wir gleich beim Stichwort Vorbeugung. Mhm. Du hast auf LinkedIn mal so einen Satz rausgehauen, Vorbeugung ist keine Garantie, aber nicht vorbeugen auch keine Lösung. Kannst du das mal anschaulicher machen?
Ja, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, was einen Einfluss hat und was nicht. Aber dass man eben nicht davon ausgeht, dass es eine hundertprozentige Garantie ist. Die Veränderung im Gehirn, die beginnt ja 20 Jahre, bevor es die ersten Symptome gibt. Und deshalb kann man wie nicht früh genug anfangen mit einer Prävention.
Was machst du denn für dich selbst, um Demenz vorzubeugen?
Ich selber? Also ich bin grundsätzlich bin ich eine Genießerin und trotzdem versuche ich, mein Lebensstil so zu gestalten, dass es dem gerecht wird. Ich bewege mich sehr gerne. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Also sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren, gerne mediterran, neugierig zu sein, immer wieder Neues gerne lernen zu wollen. Das sind alles Dinge, die liegen mir extrem. Da muss ich mich nicht bemühen. Und ansonsten geht es halt darum, auch regelmäßig zum Arzt zu gehen und bestimmte Werte zu überprüfen. Also man weiß neu, dass Cholesterin überprüft werden muss, hat einen Einfluss. Man weiß, Bluthochdruck hat einen Einfluss und man weiß auch, dass Diabetes einen Einfluss hat. Man weiß auch, dass Hör- und Sehverlust einen Einfluss haben, wenn man es nicht behandelt.
Also ein echter Tipp, sich frühzeitig um das Thema Schwerhörigkeit kümmern, wenn man da Anzeichen hat und merkt, ich muss öfter nachfragen.
Also es ist unglaublich, wenn jemand schwerhörig ist und kein Hörgerät trägt, dann wird eine Entwicklung oder auch, dass wenn man schon eine Demenz hat, dass sich die Krankheit halt verschlechtert, enorm begünstigt, weil man sich abschottet. Weil man gar nicht mehr Teil der Gemeinschaft ist, weil man nicht mehr mitdenkt, weil man halt nichts mehr hört. Also das sind halt so Sachen. Und ansonsten angemessen Alkohol, also er ist nicht verboten, aber angemessen.
Also so in die Richtung konsequent, aber nicht super streng mit sich selbst sein. Kommt das hin?
Zu den Risikofaktoren im Lebensstil gehört halt auch, dass man im guten Umfeld ist, dass man soziale Kontakte hat, dass man eingebunden ist. Ne? Und wenn man am Abend mit Freunden sich trifft und gemütlich ein Glas Wein trinkt und das schön findet, dann darf man das auch tun. Man muss nicht, aber man darf.
Man muss nicht, man darf. Das hat was Tröstliches im Umgang mit diesem sehr, sehr schwierigen Thema. Und das ist für mich so eine Botschaft, die sich durch dein ganzes Tun und Sprechen zieht und bei aller Dramatik, die beim Thema Demenz drinsteckt, eben auch eine sehr tröstliche Botschaft ist. Liebe Katrin, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir für uns, für unsere Hörer, so in die Tiefe reinzugehen und mit so guten Botschaften. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss.